Hallo und willkommen zur 19. Folge vom Zwillingsnadel-Podcast. Mein Name ist Tini. Heute ist der 26. September 2013 und wie immer podcaste ich für euch aus der Nähe von Kiel an der Ostseeküste. Es ist jetzt kurz vor 8 am Abend und ich bin total erschossen. Also als erstes muss ich mich echt entschuldigen. Ich habe jetzt 6 Wochen nicht aufgenommen. Ich dachte, das wäre noch länger, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe am 1. September meine Arbeitsstunden erhöht und arbeite jetzt eine 60%-Stelle. Natürlich sind die Kinder gleich krank geworden. Und natürlich ist meine eine Kollegin jetzt irgendwie auf Kur und die andere hat Urlaub. Das gönne ich den beiden total. Was aber bedeutet, dass ich mit meiner 60%-Stelle 2 75%-Stellen vertreten muss. Das ist heftig. Also ich arbeite deutlich mehr als 60% derzeit und kann das auch nur, weil ich so eine ganz liebe Familie habe und meine Mutter auch kranke Kinder betreut hat. Da bin ich ihr total dankbar, sonst wäre das überhaupt nicht gegangen. Aber wenn ich nicht zur Arbeit gegangen wäre, dann wäre da gar keiner gewesen und das mag ich dann auch nicht. Also da habe ich dann auch ein schlechtes Gewissen meinen Kunden gegenüber, wenn die also jetzt gar kein Geld kriegen oder keine Auskünfte. Wobei kein Geld kriegen momentan eher das Thema für mich ist, weil ich gerade fast nur Geld auszahle. Aber kommen wir zurück zum Housekeeping. Also ich bedanke mich total für eure Kommentare zur letzten Sendung. Ich finde das immer total spannend, was ihr schreibt und ich freue mich super über jeden Kommentar. Also ich lese sie alle, ich lese sowieso in der Gruppe Podcasting auf Deutsch irgendwie fast jeden Thread, wenn ich schaffe. Also das ist so mein kleines Guilty Pleasure, wie die Engländer sagen würden. Also das gönne ich mir dann einfach mal bei Ravelry schön die Podcasting auf Deutsch Threads durchzulesen. Ja, es gibt noch ein bisschen mehr Housekeeping. Es gibt einen neuen deutschen Podcast, den habt ihr aber garantiert schon gehört. Das ist More Than Knitting von Michaela. Da sind jetzt 2 Folgen draus. Die findet ihr bei iTunes als, ich glaube, Michaela Braun. Sonst guckt einfach mal bei Ravelry in der Gruppe. Da ist ein Link drin. Und es gibt einen deutschen Videopodcast, einen zweiten, von Wool and I aus Hamburg. Da habe ich die erste Folge gesehen. Soweit, also weiter habe ich es noch nicht geschafft. Da habe ich so die Hälfte ungefähr jetzt geguckt. Also ich habe das noch nicht ganz zu Ende gesehen. Aber was ich gesehen habe, hat mir bis jetzt richtig gut gefallen. Mach weiter so, Silke. Tihiro, also Tina aus Hamburg, hat ja auch schon 2 Folgen von Tihiro TV aufgenommen. Damit wären das sozusagen 2 deutsche Videocasts. Ich gucke ja gerne mal einen Videocast, also vor allen Dingen Round the Twist with Karen. Das ist ein englischsprachiger Podcast, das finde ich noch besser jetzt dadurch, dass Karen auch irgendwie Zwillinge bekommt. Ja, ich bin so. Es sind übrigens echt viele Zwillinge. Eine meiner Strickfreundinnen bekommt jetzt auch Zwillinge. Und dann ist sie die dritte bei uns in einer Strickgruppe mit Zwillingen. Und bei mir beim Yoga ist halt auch jemand jetzt neu mit 17-jährigen Zwillingen. Und da kamen wir drauf, dass die eine Zwillingsenkelkinder hat. Und unsere Nachbarn sind ja auch Zwillinge. Also es ist wahnsinnig, wenn man sich da mit dem Thema erstmal beschäftigt, dann merkt man auf einmal, wo überhaupt Zwillinge oder Mehrlinge sind. Also auch Drillinge höre ich jetzt immer mehr. Ja, aber kommen wir jetzt endlich mal zum Thema des Podcasts, nämlich meinen Handarbeiten und was ich sonst noch Kreatives tue. Fangen wir auch ganz einfach mit dem Stricken an. Meine 0815 Socken, über die ich beim letzten Mal ja schon gesprochen habe, sind fertig. Die passen auch total gut. Da habe ich ja die Avetta Ficolana, das ist ein dänisches Garn, benutzt. Das habe ich auch in Dänemark gekauft. Das ist auch ein schön wildernes Garn. Das ist so grün und blautöne und Türkis und aber ein bisschen rot dabei, also total schön. Und das fand meine kleine Tochter auch so schön, dass ich ihr dann auch gleich aus dem Rest noch ein paar 0815 Socken gestrickt habe. Das ist super süß. Ich meine, die beiden haben jetzt irgendwie Schuhgröße 28 mit 3 Jahren, was heftig groß ist. Trotzdem habe ich nur 26 Gramm für ein paar Socken gebraucht, weil die so schmale Füße haben, die beiden. Und jetzt will die Große also auch noch ein paar Socken. Da werde ich demnächst mal meine Sockenwollreste hervorholen und sie dann aussuchen lassen, welche sie möchte. Kann ja nicht sein, dass ich für eine was stricke und für die andere nicht. Also die sind, das habe ich gemacht und habe dann auch beim letzten Mal ja von Terra, von Jacqueline Jeffries gesprochen, unter dem Punkt neue Projekte, von denen ich träume. Das ist ein eigentlich ein Hoodie, also ein Kapuzenpulli, der vorne ein relativ breites Perlmuster hat. Wo ich jetzt gerade das Bild ansehe, scheint das Ding auch Trompetenärmel zu haben. Die stricke ich nicht. Ich werde auch die Kapuze nicht stricken, weil mein Garn ein relativ schweres ist. Ich stricke das Ganze aus einem Mikrofaser-Wollgemisch. Das da heißt, ich muss gleich mal gucken, Austermann Microlana. Das ist also Wolle und ja, hier steht Acryl. Das ist aber eigentlich Mikrofaser. Und die ist relativ schwer. Also gemäß Reverie ist es ein Bulky-Yarn mit 12 Wraps per Inch, also Wicklung pro Inch. Das ist aber gar nicht so dick. Also ich verstricke das auf... Ach toll, habe ich nicht eingetragen. Sorry, schlecht vorbereitet. Ich finde das gar nicht so dick. Also es ist jetzt nicht, wo man sagt so, boah, ist das ein fettes Garn. Und das ist halt dicker als das, was ich sonst stricke. Aber da ich ja fast nur mit Sockenwollgarn stricke oder so sechsfach Sockenwollstärke, ist alles drüber ja sowieso für mich dick. Ich habe auch das ganze Muster umgerechnet, weil meine Maschenprobe nicht hinkam. Und ich weiß nicht, ob ihr meinen englischen Podcast hört, da haben wir beim letzten Mal so eine App vorgestellt, wo ich gesagt habe, muss man nicht unbedingt haben, wenn man mit einem Dreisatz hinkommt. Letztendlich für dieses Umrechnen fand ich es nachher doch ganz, ganz cool, muss ich sagen. Da habe ich einfach die Zahlen eingegeben und er hat mir dann die Zahlen ausgeworfen und ich habe dann, also jede einzelne Zahl. Ich musste ja jede einzelne Zahl des muss das nochmal umrechnen, wo das um Zunahmen, Abnahmen und so weiter ging. Und das ging damit echt flott. Hätte ich ja nicht gedacht. Geht aber natürlich genauso gut mit dem Taschenrechner und dem Dreisatz. Also war nur für mich ein bisschen zeitsparender. Und da stricke ich jetzt also so lustig vor mich hin und bin jetzt gerade dabei, nachdem ich die Taillenabnahmen gemacht habe, wieder ein bisschen zuzunehmen für die Oberweite, aber nicht so weit. Also ich habe festgestellt, das wird mir sonst zu weit. Also ich brauche über der Hüfte brauche ich die Weite, die ich ausgerechnet habe. Aber über den Busen würde mir das dann, glaube ich, zu weit werden. Da habe ich ja nicht so viel. Und ich habe das Ganze auch verlängert. Also ich habe, glaube ich, 30 oder 40 Reihen oder ich glaube 10 cm Länge zugegeben, weil ich ja einen deutlich längeren Oberkörper habe, als die Strickmuster irgendwie vorsehen. Ich habe dafür kurze Beine, also dann gleicht sich das alles wieder aus. Irgendwo muss ich die 1,70 Meter ja verteilen und das ist bei mir einfach sehr viel Oberkörper. Und dann musste ich jetzt ja, nachdem ich die Socken fertig hatte für meine Kleine, musste ich ja jetzt unbedingt was Neues anfangen und irgendwie bin ich gerade in so einem Martina Behm Modus. Ich konnte mich dann auch kaum entscheiden, ob ich jetzt erst den Lefty stricke, aber dann habe ich im Rahmen der Use It or Lose It Aktion bei der Stash and Burn Listeners Group bei Ravelry habe ich ein Strickmuster gewonnen. Also wenn man da in diesen Monats-Threads wie heißt es gleich? Ja, Bilder gepostet hat, dann kann man halt ein Strickmuster gewinnen. Das sponsern halt immer ein paar von den Zuhörerinnen dankenswerterweise und da habe ich jetzt den Brickless gewonnen und dann habe ich den auch gleich angeschlagen. Und das Garn, das ich benutze, war mal oder ist immer noch ein Lisa Suser Basisgarn. Das war Pink Ribbon for Miss Violet. Aber das hatte ich einmal angefangen zu stricken und das sah total döchig aus. Also das war ja so ein Pink und also ganz pastellig und das sah echt nicht schön aus. Und dann habe ich das einfach übergefärbt. Also ich hätte es auch nicht mehr verkaufen können und weil das ich hatte die Banderole nicht mehr und da habe ich also einfach Ashford-Farben raufgekippt und jetzt ist es also ein, ich würde sagen, Magenta, Türkis, Blau, Schrein, Pink. Also es kommt richtig gut, gut raus, sieht gut aus. Und das werde ich also auch weiter stricken. Ich habe bis jetzt, das ist ja so ein Muster. Das ist erstmal eine Zacke mit Lochmuster, also es wird ein Schal. Und dann gibt es krausrechte Reihen, dann kommt ein Rippenmuster, dann kommt wieder ein Lochmuster und das wiederholt sich dann so. Und ich bin jetzt bei der zweiten Rippenmuster-Zacke. Dafür, dass ich irgendwie vorgestern angefangen bin, geht es erstaunlich gut dafür, stricke ich auch gerade nicht am Pulli. Aber das macht ja nichts. Ich meine, zwei Projekte, ich bin ja nun nicht so der Multiprojekt-Typ, zwei reichen mir. Und da bin ich also gut dabei und ich finde es schön, dass ich so viele Fortschritte mache und dabei kann ich auch gut fernsehen. Das brauche ich momentan abends auch. Erwähnte ich, dass die Kinder dann auch krank waren? Sorry, wenn ich nochmal zurückspringe. Also die Kinder hatten beide Fieber. Die Große hatte jetzt innerhalb von 2 Wochen zweimal Fieber, also so wirklich über 40 Grad und hat mich dann ja zwischendurch auch gleich damit angesteckt gehabt. Und mein Göttergatten ja auch, der schniefte dann hier auch rum, aber wir haben es dann doch besser weggesteckt als die Mäuschen. Wir haben einfach schon bessere Abwehrkräfte und es ist auch normal. Also im ersten Kindergartenjahr sind wohl 12 bis 14 Infekte ganz normal und wir haben jetzt dafür schon zwei durch. Und es ist ja auch relativ glimpflich ausgegangen, also es war wirklich nur eine Erkältung. Ja, genäht habe ich auch. Mein Annika A-Line-Skirt, Rock ist fertig. Also das Muster ist das Annika A-Line Skirt, den man bei Pattern Review als Download kriegen kann. Das ist einfach ein ganz normaler, ausgestellter A-linienförmiger Rock. Da habe ich einen Uraltstoff bei mir aus dem Stash für benutzt. Da habe ich auch noch ewig viel nach. Den habe ich vor 6 Jahren irgendwie mal gekauft mit. Ja, das ist so ein pfirsich-lachsfarbenes, mit weiß bedruckter Stoff mit Rosen- und Stretch-Anteil. Und ist heutzutage gar nicht mehr mal so mein Ding. Ich hatte mir den einfach damals mal gekauft, weil ich dachte, meine kleinen Nichten würden das gut finden. Ja, aber die sind mittlerweile in der 5. Klasse und finde ich jetzt, oder find, die beiden finden Rosa nicht mehr so toll. Während meine Mäuschen jetzt ja gerade erst reinwachsen und ich habe auch so massig viel Stoff davon, dass ich den sicherlich aus dem Stoff noch Kleider oder so Röcke nähen werde. Eine Bekannte vom Stricken hatte früher mal ein. Bekannte vom Stricken, eine Bekannte vom Nähen hatte früher ein Nähgeschäft, ein Stoffgeschäft. Und als sie das aus privaten Gründen aufgeben musste, hat sie halt irgendwie den Meter für 1 Euro verkauft, wenn man den ganzen Ballen genommen hat. Und da habe ich also echt viel Stoff gekauft. Weil, ganz ehrlich, Euromieter, da macht man nichts falsch mit. Selbst wenn man das nachher nicht mehr so gerne leiden mag, da findet sich immer ein Abnehmer oder eine Möglichkeit, das zu verwenden. Ich habe auch schon von den Stoffen, die ich von Renate habe, schon echt viel, viel benutzt. Aber einiges ist halt noch da. Oder ist dann auch schon, ein Teil ist auch schon migriert zu anderen Näherinnen. Finde ich aber auch nicht schlimm. Also, wenn ich so günstig an Stoff komme, kann ich davon auch was abgeben. Ja, dann habe ich noch zwei T-Shirts genäht. Nach meinem mittlerweile Standardschnitt habe ich beschlossen, der passt mir einfach richtig gut. Das ist der Birgitte Basic Tee-Schnitt von Maria Denmark. Maria ist ja auch meine Freundin und der Co-Host meines englischen oder unseres englischen Podcasts. Und das Muster passt mir, ich würde mal sagen, fast perfekt. Da muss ich noch nicht mal eine Anpassung auf ein C-Körbchen machen. Habe ich das erzählt, dass ich mich habe vermessen lassen? Ich glaube, ich habe das erzählt, aber ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Ich habe mich Ich glaube im Sommer, Frühjahr. Also ich habe mich jetzt letztens vermessen lassen in so einem Laden bei uns hier in Kiel. Die hatten so eine Vermessaktion. Das ist eigentlich eher so ein Oma-Dessous-Geschäft. Also ich wäre da jetzt irgendwie ohne diese Aktion, glaube ich, nie reingegangen, weil das ist halt echt ein bisschen altbacken aufgemacht. Aber die Damen hatten wirklich Ahnung und haben mich vermessen. Und da kam raus, dass ich nicht, wie gedacht, ein 75B-Körbchen bin, sondern ein 70C. Und wenn man sich mit dem Thema ein bisschen beschäftigt hat, die Körbchengröße von 75B auf 70C ist das gleiche. Also das Körbchen per se bleibt gleich groß. Also wenn man 70C hat, ist das gleiche, die gleiche Körbchengröße wie 75B oder 80A. Wusste ich auch nicht, bis ich mal so einen Dessous-Nähkurs gemacht habe. Nach den Kindern hat sich das also jetzt bei mir dann mit der Unterbrustweite einfach auch verringert und ich habe jetzt also ein 70C-Körbchen. Findet man nicht. Also ich mag diese gepolsterten BHs nicht so gerne. Dann wird es nämlich auch langsam dann echt schwer, also ein BH zu finden in 70C, der dann nicht auf Push-Up und so gemacht ist. Muss ich halt mal wieder was nähen, aber ich habe mir dann da auch gleich einen BH gekauft, weil der gut passt und ich muss auch sagen, das gibt ein deutlich besseres Gefühl. Also das schützt die Oberweite doch besser, wenn man eine richtige BH-Größe trägt. Also vielleicht, wenn ihr Lust habt, einfach mal in einen Laden gehen, in den ihr vielleicht nicht so unbedingt gegangen wärt. Hauptsache, die Leute haben Ahnung. Ja. Und das war es eigentlich schon, was ich gerade mache. Also ich habe auch nicht gesponnen. Nicht wirklich. Ich war mit meinem, habe ich das erzählt, dass ich mit meinem Spinnrad und meiner Spindel im Kindergarten war? Glaube ich nicht. Also ich sollte meine Shownotes einfach besser machen. Erzähle ich Ihnen einfach nochmal. Also bei uns im Kindergarten, die Gruppe hat gerade das Thema Märchen und halt Dornröschen und Rumpelstilzchen und Goldmarie und Pechmarie. Die spinnen ja alle. Also die haben nicht nur einen an der Klatsche, sondern die spinnen auch per se. Und da habe ich gesagt, ich habe ja noch ein bisschen mehr Zeit im August gehabt, weil die Mädels ja im Kindergarten waren und ich noch nicht jeden Tag gearbeitet habe. Und dann bin ich da mal mit dem Spinnrad hingegangen und mit einer Spindel. Und die Mädels und Jungs da waren schwerst begeistert. Also durften auch alle mal das Schwungrad drehen und ich habe da ein bisschen gesponnen und wir haben dann auch übers Spinnen so ein bisschen geredet. Ich meine, das sind alles Dreijährige, ne? Also es sind alles kleine Dreijährige. Und das Erste war, als unser Erzieher, als Ali dann sagte, wisst ihr, wer das ist? Sagte Matti, also der eine so Junge gleich so, ja, das ist Rumpelstilzchen. Und während meine beiden dann sagten, nee, das ist Mama. Wobei einige dann meinten, ich heiße Mama, das war auch recht niedlich, aber Rumpelstilzchen fand ich war echt kernig. Und die Jungs und Mädchen fanden das alles auch total spannend. Die eine meinte auch, ihre Oma hätte auch ein Spinnrad. Da hat die Mutter mir aber erzählt, das ist eher so ein Deko-Teil. Schade, ich dachte, ich lerne hier nochmal ein paar mehr Spinner kennen. Ja, viel mehr habe ich zu dem Thema auch nicht zu erzählen, zum Handarbeiten. Bei den Knitmore Girls gibt es gerade einen Knitlong von Martina Behm. Sorry, wenn ihr jetzt gerade was piepen gehört habt. Ich habe irgendwie eine Nachricht gekriegt. Und da gibt es einen Coupon-Code, der heißt Knit More Behm. Und da hat Martina Behm 10% von ihre, von ihre, von ich kann heute nicht reden, sorry. Von ihren, vom Preis ihrer Muster. Also ihr spart 10% mit dem Code KnitMoreBehm und den könnt ihr nur einmal anwenden. Dafür könnt ihr so viele Strickmuster auf einmal kaufen, wie ihr wollt. Also alle in den Warenkorb legen, dann den Couponcode, dann werden 10% insgesamt abgerechnet. Dann kommen wir auch gleich zum Thema aus der Hexenküche. Ich weiß, dass ich euch eigentlich versprochen hatte, eine Buchbesprechung zu machen über das Buch von Peter Reinhardt, was ich hier liegen habe. Das habe ich nicht geschafft. Deswegen erzähle ich euch erstmal, was ich so in letzter Zeit gebacken habe. Ich habe irgendwie keine Kekse gebacken und keinen Kuchen. Also ich bin bei meinem Projekt Backmachtfreude nicht weitergekommen. Dafür backe ich gerade Brot wie nichts Gutes. Und meine Große meinte letztens zu mir: Mama, du bist also echt schon eine richtige Bäckerin. Und dann meinte ich so: Nee, meine Brote sind ganz lecker, aber ich bin keine echte Bäckerin. Ich backe nur gerne. Ich habe zum Geburtstag meiner Freundin habe ich Baguette gebacken. Das allererste Mal. Das Rezept, was ich benutzt habe, heißt Baguette für Kurzentschlossene. Normalerweise muss Baguette-Teig liegen, also ruhen. Und je länger, desto gut. Wenig Hefe. Aber es gibt ein ganz leckeres Rezept, eben jene Baguettes für Kurzentschlossene vom Brotdog. Da stelle ich euch auch einen Link in die Shownotes, die ich irgendwann demnächst schreiben werde. Also ich habe mir diesmal alles aufgeschrieben, über das ich reden will. Ich werde diese Folge auch nicht so super editieren, weil ich einfach nur erschossen bin, wie erwähnt. Das ging richtig gut. Sie sind geschmacklich toll geworden. Ich hatte auch richtig große Poren. Das Einzige ist, also die Baguettes hatten große Poren, nicht ich. Sorry. Das Einzige, sie hätten noch ein bisschen knackiger sein können. Irgendwie war die Kruste ein bisschen weich. Ich glaube, das liegt daran, dass ich noch kein Lochblech habe. Also ein Lochblech steht bei mir ganz oben auf der Wunschliste. Dann kann die warme Luft noch ein bisschen von allen Seiten ein bisschen besser ran. Ich weiß auch nicht, ob ich da zu viel Dampf bei habe. Aber meine Freundin war total begeistert. Der Teig war super weich. Beim zweiten Mal, als ich die gebacken habe, habe ich da ein bisschen weniger Wasser ran gemacht. Hat sich natürlich auch gleich in der Porengröße niedergeschlagen. Für die Baguettes habe ich mir jetzt auch was Tolles Neues bestellt, nämlich Bohnenmehl. Die Franzosen machen da wohl Minimalprozent Bohnenmehl ran. Das kommt noch aus der Zeit des Krieges. Als Mehl rationiert war, haben die Franzosen wohl mit allen möglichen anderen Mehlsorten Versuche angestellt und haben da festgestellt, dass Pinto-Bohnenmehl in kleinen Mengen den Geschmack deutlich verbessert. Und war wahrscheinlich damals einfach auch erhältlich. Hier in Deutschland wurde ja auch mit Eichelmehl gebacken und dann finde ich Bohnenmehl irgendwie schon so ein bisschen sympathischer. Ich habe es aber noch nicht ausprobiert, also es ist gestern angekommen. Ich bestelle mein Mehl mittlerweile direkt von der Mühle. Momentan die Adlermühle in Barling, weil die einen ganz guten Ruf hat und auch echt gutes Mehl. Ich habe hier in Schleswig-Holstein leider noch keine aktive Mühle gefunden, die mir Mehl auch in kleineren Gebinden als 10 Kilo verkaufen würde. Und ich kriege die 10 Kilo einfach nicht gestellt. Also in Satrup, das ist in der Nähe von Schleswig, zwischen Schleswig und Flensburg, da gibt es eine Mühle. Da möchte ich auch gerne mal hin. Also vielleicht nächstes Jahr zum Deutschen Mühlentag, wenn die aufhaben. Da werde ich dann mal hinfahren. Und mir da Dinkel und Weizen holen. Aber von der Adlermühle kann ich halt auch sowas wie Emmer und Gelbweizen und all sowas bestellen. Also ich habe mir jetzt auch ein Kilo Emmermehl bestellt. Emmer, das ist eine alte Getreidesorte, die aber dem Weizen relativ ähnlich sieht oder ähnlich ist. Die hat so viel Gluten, dass man damit auch ganz normal Brot backen kann, wie man es gewöhnt ist, mit Hefe oder Sauerteig oder beiden. Und da werde ich jetzt demnächst mal mit experimentieren. Ich habe nämlich auch einen ganz tollen neuen Blog gefunden, beziehungsweise eine Rezeptesammlung und die heißt Toscas Brotkorb. Da stelle ich euch einen Link in die Shownotes. Tosca ist ein Mitglied des Brotbackforums, in dem ich auch aktiv bin. Ich muss mir das nur kurz aufschreiben. Toscas Brotkorb. Und da hat sie schon ganz viele tolle Rezepte veröffentlicht und die hat sie ja zusammengefasst auf einer Seite. Und da gibt es halt auch Emmer-Rezepte. Und ich finde das echt spannend, so alte Getreidesorten mal zu verwenden. Die sind hier im Handel relativ teuer auch. Ich habe leider keinen Biobauern in der Nähe, wo ich Emmer oder Rotweizen oder Gelbweizen oder so beziehen könnte. Nee, Rotweizen gar nicht. Purpurweizen gibt das. Das habe ich jetzt also einfach mal mitbestellt. Sonst hätte ich das immer auch im Bioladen kaufen können. Meine Getreidemühle funktioniert ja wieder und da will ich dann mal schauen, dass ich mir dann auch in Zukunft dann das Getreide per se kaufe und dann selber mahle. Ja, was habe ich noch gebacken? Wir haben jetzt ja gerade die Kürbissaison, die ist gerade angefangen und da habe ich also jetzt noch ein Rezept vom Brotdog, den habe ich jetzt ja schon ein paar Mal erwähnt, ausprobiert und das heißt saftiges Kürbisbrot und ihr glaubt gar nicht, wie lecker das ist. Also das ist ein super schönes großes Brot geworden, was ich gebacken habe und das Rezept sieht vor, rohen Kürbis da reinzugeben, püriert und ich habe aber noch gebackenen Kürbis gehabt, den habe ich also einfach untergerührt. Dadurch hat das Brot so eine richtig geile orange Farbe bekommen. Da kommt Kokosnussmilch mit rein und Kürbiskerne und das ist jetzt kein Vollkornbrot. Also ich setze meinen Sauerteig ja oft mit Vollkorn an und das ist so der einzige Anteil von Vollkornmehl in dem gesamten Brot drinne. Das Rezept arbeitet mit einem Vorteig, Bieger. Also da lässt man in dem Falle Weizenmehl mit ein wenig Hefe stundenlang stehen. Also parallel zum Sauerteig eigentlich. Und dadurch bildet sich wohl noch eine bessere Glutenstruktur oder auf jeden Fall soll es für den Geschmack besser sein. Und nachdem ich jetzt ja letztens vom Glauben abgefallen bin, was einer der örtlichen Bäcker hier für Kürbisbrot nimmt, also 1 Kilo 8,43 €, bin ich schon froh, dass ich das jetzt selber backen kann und dass das einfach so ultra lecker geworden ist. Ich habe das ja jetzt in den letzten 3 Wochen jetzt das dritte Mal gebacken und ich werde das auch Sonntag nochmal backen oder Samstag für meine Eltern. Meine Eltern hatten im Garten einen Kürbis und eigentlich mögen die beiden keinen Kürbis, außer im Kürbisbrot. Also kriegen wir dann immer den Kürbis und da werde ich denen jetzt als Dankeschön mal ein schönes Kürbisbrot backen. Was ich noch gebacken habe, war noch ein Rezept vom Brotdog, ein Müslibrot. Da habe ich anstatt einer fertigen Müsli-Mischung aber Getreideflocken genommen und Nüsse und Rosinen. Das ist auch extrem lecker geworden, das Rezept. Also das Brot und mein Mann hat das auch schon ein paar Mal mehr verlangt. Ich bin ja bei uns fürs Brotbacken zuständig und das hat ihm so gut geschmeckt, dass er gesagt hat, das musst du unbedingt mal wieder backen. Das war so lecker und das steht auch demnächst wieder bei uns auf der Liste. Ich habe ja, wie gesagt, mit den Rezepten vom Brotdog sowieso richtig gute Erfahrung gemacht. Ich habe auch ein bisschen was Süßes gebacken. Ich habe einen Zwetschgenkuchen gebacken mit einem Hefemürbeteig. Das hört sich jetzt erstmal ein bisschen ja, kontraproduktiv an. Also man macht einen Hefeteig, lässt den gehen und macht parallel einen Mürbeteig. Den lässt man dann durchkühlen und knete die beiden Teige nachher zusammen. So hat man dieses Fluffige vom Hefeteig, aber er hält sich länger frisch durch den Mürbeteig, wenn das Sinn macht. Also ich war ganz begeistert. Ich hatte die Zwetschgen halt noch eingefroren und ich hoffe, dass bei meinen Eltern die Zwetschgen jetzt auch bald reif sind im Garten, weil ich mag total gern diesen frischen Zwetschgenkuchengeruch mit, wie heißt das gleich, Zimt und Zucker. Und dann habe ich noch, weil ich da einfach einen totalen Janker drauf hatte, Zimtschnecken gebacken. Da habe ich mir ein Rezept bei chefkoch.de einfach rausgesucht, habe da aber ein bisschen dran rumgeschraubt. Ich habe weniger Hefe benutzt und länger gehen lassen und in den Kommentaren stand dann sowas drin wie, ja, der Teig wäre so klebrig, obwohl diejenige oder derjenige 2 Würfel Hefe benutzt hätte. Ja, kein Wunder, dass der Teig klebrig wird. Das ist viel zu viel Hefe. Und ich schätze nämlich auch falsch geknetet oder nicht lange genug geknetet. Nee, Teig, also Weizen braucht ja eine gewisse Zeit, um eine schöne Struktur zu entwickeln. Und da habe ich im Internet einen Link gefunden, ein Video von einem Bäcker, der heißt Bertinet oder Bertinet. Ich habe keine Ahnung, ob das ein Franzose oder Engländer so ist. Das ist ein bisschen her, dass ich das geguckt habe. Deswegen kann ich das jetzt auch nicht anhand des Akzents oder anhand der Aussprache. Es war auf Englisch das Video rekonstruieren. Und das stelle ich euch rein. Also der schlägt den Teig quasi auf die Tischkante und dadurch bildet sich so ein ganz toller elastischer Teig und der ist ganz fluffig und das macht auch einfach echt Spaß. Das muss ich dazu sagen. Also man reagiert sich schon schön ab dabei. Und das habe ich also auch für diese Zimtschnecken gemacht und mein Teig war überhaupt nicht klebrig, sondern ließ sich super gut ausrollen und das hat total Spaß gemacht. Und im Zuge meiner Hexenküche habe ich jetzt auch noch einen kleinen Tipp für euch. Das ist vielleicht aber nur zeiteingeschränkt. Es gibt in England eine Serie, The Great British Bake Off. Und das ist halt eine Backsendung. Und das ist so ein bisschen ein Wettkampf zwischen 10 Kandidaten. Da wird dann auch nachher beurteilt, die Backsachen, die sie da machen. Aber es geht nicht unter die Gürtellinie. Also es kann dann schon mal sein, Mensch, der Teig ist halt lasch oder ist nicht genug gebacken oder nicht genug geknetet oder die Füllung ist halt ein bisschen langweilig. Aber es geht nicht so in die Richtung, du bist ja zu doof dazu. Also es ist schon konstruktive Kritik und ich habe auch nicht das Gefühl, dass die da mitmachen, da jetzt total gekränkt sind, wenn es heißt, Mensch, der Teig ist halt nicht lange genug gebacken. Die meisten wissen das dann auch selber. Also ich finde es ganz angenehm, das ist nicht so eine reißerische Sendung und es ist auch nicht ein Krieg zwischen den Kandidaten. Also da wird nicht übereinander hergezogen, da wird sich höchstens eher bedauert oder mitgefiebert oder die beiden stehen da oder zwei oder drei stehen dann vorm Backofen und mir macht die Serie ganz viel Spaß. Es gibt die momentan bei YouTube. Ich stelle da noch einen Link ein, aber die BBC ist irgendwie sehr dahinterher, dass die Sache dann nicht veröffentlicht wird. Also kann es sein, dass sie relativ kurzfristig aus dem Netz genommen werden. Also wenn ihr Englisch versteht und ihr habt Lust zum Backen, guckt es euch auf alle Fälle an. Ja, heute ist es eine sehr kurze Sendung, aber ich bin auch richtig platt, wie ihr hört. Und ich glaube, mir ist es auch irgendwie eine Erkältung in den Knochen. Mal wieder. Ich hatte auch nicht so viel zu erzählen. Ich habe nicht so viel gemacht. Unser Ausbau geht voran. Wir haben jetzt seit heute auch Strom. Wir erinnern uns, dass das schon im Frühjahr fertig sein sollte. Ich hoffe, dass wir im Urlaub Ende Oktober dann alles umziehen können. Ich werde mein Homeoffice dann in der Baustelle haben. Aber egal, Hauptsache es ist sauber. Nächste Woche kommt hoffentlich der Maler und dann brauchen wir ja nur noch einen Bodenbelag. Ja, in dem Sinne wünsche ich euch eine tolle Zeit. Viel Spaß beim Handarbeiten, Kochen, Lesen, Sport machen, diskutieren, was ihr auch immer alles gerne macht. Ich freue mich auf eure Kommentare. Ihr könnt mich bei Reverie in der Gruppe Podcasting auf Deutsch finden mit meinem Zwillingsnull-Thread oder ihr schreibt mir eine PN. Ja, ich freue mich auf euch. Bis dann. Tschüss.